In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Alle play, Rata. Fokus Südwest.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Störfunk. Mein Name ist Miro Ruff. Heute gibt's in der Sendung einen Beitrag über den drohenden Streik der Sozialarbeiter und Erzieher im Land. Und ebenso geht es um den möglichen Neubau des Globtheaters in Schwäbisch Hall. Doch zunächst einmal die Meldungen mit Mona Weibrecht und Melissa Eckstein.
Stuttgart. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Baden-Württemberg, BUND, berichtet in seinem Magazin 1.15 von einem bemerkenswerten Erfolg im Kampf gegen das umweltschädliche Fracking-Verfahren. Das zuletzt ansatzweise von der CDU-SPD-Bundesregierung genehmigt wurde. Durch den gemeinsamen Widerstand der Bevölkerung in der Bodensee-Oberschwaben-Region hat die Firma Parkin Energy Germany ihre Konzession für das Aufsuchen von Kohlenwasserstoffen zurückgegeben. Auch viele BUND-Aktive, der Landesverband und alle Umweltaktivisten hätten zu dieser Entwicklung beigetragen. Es gibt nun aktuell keine Fracking-Vorhaben mehr im Ländle. Allerdings ist Wachsamkeit geboten, denn jederzeit können Unternehmen neue Anträge stellen. Die bislang diskutierten Änderungen im Bundesbergrecht reichen nicht aus, denn die riskante Ölförderung darf nicht von den jeweiligen Bodenverhältnissen abhängig gemacht werden. Der BUND fordert die grün-rote Regierung in Stuttgart auf, glaubwürdig für ein umfassendes Verbot einzutreten.
Stuttgart. Schluss mit dem beliebten Füttern von Schwänen und Wildenten, das vielen Menschen, vor allem Kindern, Freude bereitet. Das neue Landesjagdgesetz stellt dies unter Strafe. Eine Geldbuße bis zu 5.000 Euro droht. Nur noch jagdberechtigte Personen dürfen zukünftig bei akuter Futternot in die Natur eingreifen. Keine Frage, das Füttern mit Brotresten ist nicht artgerecht und führt zur Überpopulation, vor allem von fremden Arten. Auch Rattenplagen sind oft die Folge, denn insbesondere die Verkotung ist unappetitlich und hygienisch bedenklich. Nicht einfach ist das für die Vollzugsbeamten, die auch darauf achten müssen, dass Tauben auf öffentlichen Anlagen und Plätzen nicht gefüttert werden, was § 12 der Polizeiverordnung festlegt. Natürlich schade für die lieben Tierfreunde, die nun auf ein schönes Freizeitvergnügen verzichten müssen. Auch bei dieser Maßnahme des neuen Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes wird sich zeigen, ob sie wie geplant angenommen und beachtet wird.
Messstätten auf der Alp. Interessant ist der Bericht der Wochenzeitung Kontextbeilage der Wochenendtaz über die Erfahrungen der Flüchtlingserstaufnahmestelle Messstätten auf der Alp, wo seit Herbst rund 1000 Flüchtlinge leben. Bekanntlich ist in Schwäbisch Hall am Rande eines Industriegebiets neben der JVA eine weitere Aufnahmestelle geplant. Viele Bürger hatten Angst, dass die Asylbewerber den Ort überfordern würden. Doch es kam insgesamt besser als gedacht. Auch wenn Befürchtungen und Gerüchte weiterhin die Runde machen.
5.000 der 10.000 Einwohner leben in der Kernstadt im Umfeld der ehemaligen Bundeswehrkaserne, die von der Landesregierung aus naheliegenden Gründen ausgewählt wurde. Neben dem Leiter der Einrichtung Frank Meyer äußerte sich auch Bürgermeister Lothar Mennig, Freie Wähler, recht positiv über den zufriedenstellenden Verlauf. Aufgrund der Armut vieler Flüchtlinge angesichts voller Konsumregale kommt es verstärkt zu kleinen Diebstählen, sodass der ortsansässige Lidl einen Security-Dienst eingesetzt hat, der sich aber auch hilfsbereit bei Einkäufen zeigt. Asylbewerber erhalten monatlich maximal 143 Euro. Aber angesichts der vielen Leute führt das auch zu erheblichen Umsatzsteigerungen im Einzelhandel. Um zu Lidl zu gelangen, müssen die Neueinkömmlinge 1,5 Stunden durch den Ort laufen, so dass das Straßenbild in Messstätten nun erheblich bunter ist. Die Bilanz lässt hoffen, dass sich das Neben und Miteinander zwischen Bürgern und Flüchtlingen einpendelt.
April fand bereits ein Warnstreik der Erzieher und Sozialarbeiter statt. Da die Tarifverhandlungen bisher gescheitert sind, droht nun ein unbefristeter Streik. Die Gewerkschaften Verdi, GEW und DBB fordern eine höhere Eingruppierung der Beschäftigten. Das würde im Durchschnitt zu Einkommensverbesserungen von rund 10% führen. Philipp Almasi hat für Fokus Südwest mit dem Pressesprecher von Verdi Baden-Württemberg, Andreas Henke, gesprochen.
Herr Henke, was ist das Grundproblem der Erzieher und Sozialarbeiter aus gewerkschaftlicher Sicht?
Die Eingruppierung der Erzieherinnen und der Sozialarbeiter stammt aus dem Jahr 1991. Und wenn wir jetzt einfach mal nur den Bereich der Kindertagesstätten angucken, dann fußt diese Eingruppierung auf der Tätigkeit, die dort in den 80er Jahren ausgeübt worden ist. Da hieß es auch noch, sage ich jetzt mal im Volksmund, Kindergarten. Das waren Spielorte, keine Lernorte. Und was wir heute vorfinden, ist im Grunde ein ganz anderes Berufsfeld. Wir haben erstens Kinder jetzt ab dem ersten Lebensjahr, manchmal sogar noch früher bis zum sechsten. Wir haben deutlich anspruchsvolleres Publikum, also viele Kinder, die Deutsch nicht als erste Sprache hatten. Und wir haben vor allem auch mittlerweile einen Bildungsauftrag. Es sind richtige Bildungseinrichtungen und die Kinder sollen dort im Grunde für die Schule vorbereitet werden als offizieller Auftrag. Die Erzieherinnen werden aber immer noch so bezahlt, als wären sie diejenigen, die im Grunde auf die Kinder aufpassen und mit ihnen zusammen spielen und ein bisschen Vorschule machen. Das heißt, der Arbeitgeber will im Grunde eine ganz andere Tätigkeit von ihnen. Es gibt eine große Erwartungshaltung auch der Eltern, dass das erfüllt wird und die Bezahlung stimmt damit nicht überein. Und was wir jetzt in dieser Tarifrunde wollen, ist, dass die Erzieherinnen und die Erzieher und die Sozialarbeiter für das bezahlt werden, was sie tatsächlich tun. Wir verhandeln über Eingruppierungsvorschriften und das würde, wenn wir unsere Forderung durchsetzen, im Endeffekt dazu führen, dass man sagen kann, im Schnitt würden in diesen Berufsgruppen nachher 10% ungefähr mehr verdient werden.
Jetzt drohen ja auch Streiks. Wie ist es aber zu dieser Situation gekommen?
Ja, wir haben die Arbeitgeber Ende letzten Jahres aufgefordert zu Verhandlungen, haben unsere Forderung gestellt, haben jetzt bereits 5 Verhandlungen hinter uns und die Situation ist im Moment so, dass es kein Angebot gibt, kein offizielles Angebot der Arbeitgeber. Es gibt vage Andeutungen, dass bei einzelnen Berufsgruppen sie sich ein bisschen was vorstellen können, aber im Grunde kann man sagen, für 2/3 der Beschäftigten liegt überhaupt nichts auf dem Tisch. Unsere Forderungen sind bekannt. Im Grunde herrscht auch große Einigkeit bis hin zur Politik, also auch die Bundesfamilienministerin steht hinter den Forderungen. Die hat sich sogar ein bisschen weiter rausgelehnt. Die sagt, Erzieherinnen sollten so bezahlt werden langfristig wie Grundschullehrerinnen. Und es gibt aber kein Angebot und deswegen haben wir die Verhandlungen jetzt für gescheitert erklärt, sind im Moment jetzt in der Urabstimmung. Das heißt, wir fragen unsere Mitglieder, die Verdi-Mitglieder, bis einschließlich nächsten Dienstag, ob sie bereit sind, für die Forderungen auch in den unbefristeten Streik zu gehen. Und wenn mehr als 75% unserer Mitglieder dazu Ja sagen, dann sind ab Ende nächster Woche auch unbefristete Streiks möglich.
Was ist Ihre Einschätzung, wie die Abstimmungen verlaufen werden?
Na, wir hatten eine recht hohe Streikbeteiligung jetzt bei den 2 Warnstreiktagen, die wir durchgeführt haben, nochmal deutlich mehr als 2009 und alles, was wir an Signalen bekommen aus den Einrichtungen, aus den Sozialämtern, wo die Sozialarbeiter beschäftigt sind, ist, dass wir davon ausgehen, dass es eine deutliche große Mehrheit für einen Arbeitskampf geben wird.
Was sind die Konsequenzen dieses Streiks gerade für Kitas und Kommunen?
Ja, wir gehen davon aus, dass wenn wir zum Streik aufrufen, das auch so ist wie bisher auch bei Warnstreiks, dass dann eine große Zahl der Einrichtungen zu sein wird. Eventuell auch über einen längeren Zeitraum, je nachdem, wann die Arbeitgeber dann einlenken, wann sie endlich wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen mit einem Angebot. Und wenn Einrichtungen zu sind, ist das für Eltern schwer organisierbar, das wissen wir. Wir wissen, dass die Eltern hinter den Forderungen stehen, das haben wir jetzt schon oft mitgeteilt bekommen. Die sind auch der Meinung, dass Erzieherinnen zu wenig verdienen für das, was sie leisten. Und ich glaube, die Eltern wissen auch und haben auch erkannt in den letzten Jahren, dass eine Aufwertung dieses Berufs leider offenkundig nur durch einen Streik durchsetzbar ist. Das heißt, natürlich sind sie nicht glücklich drüber, aber sie stehen im Grunde zu den Forderungen und auch dafür ein, dass die Erzieherinnen mehr bekommen. Und wir können sie jetzt einfach nur um Unterstützung und um Solidarität bitten. Es wird sicherlich auch Notdienstvereinbarungen geben, das heißt, dass es Notgruppen gibt für besonders Betroffene. Es gibt gegebenenfalls auch die Möglichkeit für Eltern, dass sie Betreuung selbst organisieren in den Räumen. Das hängt jeweils von den Kommunen ab. Und wir können die Eltern einfach nur auffordern, dass sie solidarisch bleiben mit den Erzieherinnen und dass sie den Druck dahin geben, wo er hingehört. Also dass sie sich an ihre Träger wenden, an die Kommunen und dort sozusagen ihren Druck abliefern, damit die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch zurückkommen.
Glauben Sie, dass uns jetzt auch gerade dadurch ein Wandel für soziale Berufe bevorsteht, da soziale Berufe generell nicht so hoch entlohnt werden?
Darum geht's uns. Also wir stellen einfach fest, dass es in Deutschland mehr wert ist, wenn man sich um ein Stück Metall kümmert, als wenn man sich um lebende Menschen kümmert. Das gilt sowohl im Sozial- und Erziehungsbereich, das gilt aber auch im gesamten Bereich der Pflege. Wir müssen uns die Frage stellen, was uns Dienstleistungsarbeit am Menschen wert ist. Wir, Verdi, sind der Meinung, es muss uns deutlich mehr wert sein. Wir fordern eine Aufwertung und im Kern geht es in dieser Tarifrunde auch darum, eine typische Frauentätigkeit aufzuwerten. Rund 98% der Beschäftigten in den Kitas sind Frauen und das ist eben ein typischer Frauenberuf gewesen. Und es kann nicht sein, dass Frauenberufe bei uns schlechter bezahlt werden als Männerberufe.
Glauben Sie, dass jetzt auch aus anderen Berufszweigen des sozialen Bereichs Forderungen kommen werden?
Naja, die Forderungen sind in der Regel schon da. Es geht auch immer darum, dass man die Forderungen durchsetzen kann. Und es geht vor allem auch immer darum, dass man jetzt von der Tarifvertragssituation her die Möglichkeit hat, mit dem Mittel des Streiks seine Forderungen durchzusetzen. Wir haben jetzt im Sozial- und Erziehungsdienst eben die Möglichkeit gehabt, die Eingruppierungsvorschriften zu kündigen, separat vom restlichen TVÖD und damit die Chance gehabt, jetzt eine Aufwertungsrunde hier zu führen. Und ich sage jetzt mal, Verdi wird an diesem Thema auch für andere Berufsgruppen dranbleiben und es wird auf der Tagesordnung bleiben, bis wir es schaffen, dass Dienstleistungsarbeit am Menschen, aber auch grundsätzlich Dienstleistungsarbeit besser bezahlt wird in diesem Land.
Das war Philipp Almasi im Gespräch mit Andreas Henke, dem Pressesprecher von Verdi in Baden-Württemberg, über den drohenden Streik der Sozialarbeiter und Erzieher im Land.
Bis 2018 soll das Haller Globtheater noch bespielt werden. Das Holz, aber vor allem das Holzdach des Globtheaters haben seit dem Jahr 2000 mehr und mehr gelitten und müssten des Theaterbaus kostenaufwendig erneuert werden. Deshalb soll es von einem Odeon-Theater abgelöst werden, das an dem antiken Vorbild aus Korinth orientiert sein wird. Ralf Snurawa hat dazu zusammen mit Jan Wiechert, Freilichtintendant, Christoph Biermeier interviewt.
Es wurde ja jetzt vor kurzem, Herr Biermeier, vorgestellt, wie das der Theaterneubau auf dem Unterwörth aussehen soll. Was man vermutet hat schon im Vorfeld, weil es immer mal wieder im Gespräch war, ist, dass griechisches Theater ein Vorbild gewesen sein soll. Wieso gerade griechisches Theater?
Also erstmal Hallo oder Kalimera, griechisch. ja, als wir jetzt lang darüber diskutiert hatten, wie könnte denn ein Theater aussehen, was das Haller Globe Theater ersetzt, also einen Shakespeare-Theaterbau, haben wir sehr lang rumgehirnt und wir waren uns einig, es sollte wieder ein ganz spezielles, unverwechselbares und spektakuläres Theater werden, ein ganz eigener Theaterbau, der auch ganz bestimmte Wirkungsmechanismen verfolgt. Also ähnlich wie ein Shakespeare-Theater ist auch dieses griechische Theater oder der Grundriss des griechischen Theaters, in dem Fall ein Odeon, sehr unmittelbar. Das heißt, es gibt nicht wirklich eine Grenze zwischen Zuschauerraum und Bühne. Also es ist nicht jetzt ein Guckkasten, also so wie als würde man in einen 3D-Fernseher reingucken, sondern das Publikum sitzt sehr nah dran am Geschehen. Das Geschehen spielt zum Teil auch sozusagen, setzt sich bis in den Zuschauerraum fort. Der Zuschauerraum umschließt die Bühne in gewisser Weise. Und das hat natürlich wieder ganz unmittelbare Wirkung dann auf das Spiel und auf die Zuschauererfahrung. Und das hat sich ja sehr gut bewährt im Globe Theater. Und ich glaube, dass das dann hier auch ganz toll sein wird. Ein zweiter Gedanke ist, wir haben ja das Globe Theater auch immer unser Volkstheater genannt, also nicht im Sinne, dass wir jetzt Mundarttheater machen, aber Geschichten aus dem Volk fürs Volk, aus der Mitte der Gesellschaft für die Mitte der Gesellschaft. Und das war bei den Griechen auch so. Also so der große Gedanke, der bei allen Theateraufführungen bei den Griechen war, war der Polis-Gedanke. Also Polis als Stadt, als demokratische Stadt. Und das, so ein Bau, also mit diesem Gedanken, mit dem Polis-Gedanken jetzt in die Neuzeit zu verlagern, das war dann wirklich sehr reizvoll.
Jetzt ist das natürlich dann auch eine Sache im griechischen Theater, dass da natürlich auch die Öffentlichkeit, öffentliches Geschehen kritisiert wurde. Mhm. Ist das sozusagen auch mitintendiert, dass man politischer vielleicht sein möchte, auch als Theater heutzutage?
Ja, warum denn nicht? Also so ist ja letztlich ganz viel ist ja Politik. Also wenn wir ein Stück machen wie Gott des Gemetzels, was wir im Globe Theater hatten, wo sozusagen diese bürgerliche Mittelschicht einfach aufs Korn genommen wird, dann ist es natürlich eine gewisse Kritik einfach auch an Verkrustungen in der Gesellschaft oder an Scheinheiligkeit und so. Das ist schon klar, aber das war ja noch viel mehr. Also so das griechische Theater, das war ja immer, die Grundlage war immer der Mythos. Also sozusagen die Grundlage, an denen sich die Athener oder die Griechen dann orientiert haben. Und das wird immer neu definiert. Also das heißt, es war einerseits politisch, andererseits zutiefst menschlich. Also sozusagen die Selbstvergegenwärtigung und Selbstvergewisserung der antiken Zeitgenossen, und so soll es heute auch sein. Also es hat beide Zielrichtungen, würde ich mal sagen.
Komm. Also, wesentlich ist ja bei dem Grundgedanken, den das Globe ja auch durchaus mitverkörpert, eben die Tatsache, dass es trotzdem man eben umgeben ist von einem Gebäude, trotzdem eben noch diesen Freilichtcharakter eben erhalten möchte. Und soweit ich das gesehen habe, ist es in diesem Entwurf auf ganz besondere Art und Weise verwirklicht. Man könnte ja vielleicht von einem Cabriolet-Modell oder einem Cabriolet-Theater sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es zum einen für die Freilichtspiele, aber andererseits auch für die Nutzung in Jahreszeiten, wo man vielleicht lieber ein Dach über dem Kopf hat?
Also das war wirklich schwierig, weil einerseits soll es natürlich Freilichttheater bleiben, andererseits soll es eine Regensicherheit und eine Geschlossenheit irgendwie bilden. Also es ist sozusagen dann wirklich der eierlegende Wollmilchsau, was da so gemacht werden muss. Zum einen hat es sozusagen über, würde ich mal sagen, als der Freilichtgedanke über die Transparenz da. Also es gibt sehr viele Fenster, die mit so Lamellen, also mit denen man dann aber auch wieder verschließen kann, wo es sozusagen das Tageslicht oder das Mondlicht oder was auch immer reinfließt. Das andere ist, dass man das Dach in weite Teile dann öffnen kann. Also man kann es öffnen, muss es aber nicht, wenn es regnet. Und da ist sicherlich auch noch nicht ganz das letzte Wort gesprochen, ob man das nicht vielleicht dann auch noch ein bisschen weiter irgendwie treibt. So, aber das andere ist natürlich, dass wir darüber auch eine größere Planungssicherheit haben und vielleicht sogar auch neue Zuschauerschichten dann erreichen können. Wir können dann wahrscheinlich wirklich fast ganzjährig spielen. Man hat eine Regensicherheit, da kommen dann vielleicht auch mal Busunternehmen oder Betriebsgruppen, die immer dieses Wetterrisiko hatten und dann oft auch gescheut hatten. Wir könnten da drin einfach auch unser Winterprogramm spielen, also gerade unser Weihnachtsmärchen oder die Tanztheaterveranstaltung, wir werden wunderbar angenommen, da reicht uns der Platz in der Hallhalle mit 130 Plätzen oft gar nicht. Also mit 400 Plätzen, was es jetzt ist, hätte man da auch nochmal eine breitere Öffentlichkeit. Man könnte sich sogar vorstellen, dass man sich vernetzt mit hier mit den Weltmarktführern, ob da mal ein Kongress denn stattfindet oder Vorträge, ob dann nicht einfach mal, ich sage jetzt mal, eine Veranstaltung des Jazz Art Festivals oder so eine Rahmenveranstaltung oder Literaturfestival oder so, alles möglich da drin. Und was sozusagen schon ein bisschen so eine Utopie wäre oder eine Vision oder einfach ein ganz großer Wunsch wäre, ob man nicht mal so ein gesponsertes Tanztheaterfestival dahin bringt. Warum? Das ist meistens international. Es kommt ohne Sprache aus, ist also universell gültig. Es ist meistens wahnsinnig schön anzuschauen, ja. Und es hat sozusagen wirklich auch in der Regel dann einfach, regt's die Fantasie wahnsinnig an, also wenn man das Sprache entschlüsseln muss.
Mir brennen da noch zwei Fragen auf der Zunge. Also zum einen natürlich dann, wie groß ist denn die Bühne im Vergleich jetzt zum Globetheater zum Beispiel? Geht es dann auch in diesen Zuschauerraum hinein, wie es im Globetheater ja der Fall war oder ist? Oder wie ist das, wie kann man sich das vorstellen mit der Bühne
dort? Ja, das ist so, also die Bühne ist sowohl vertikal als auch horizontal. Also so, was wir vom Globetheater übernommen haben, so eine Dreistöckigkeit, also es gibt so Balkone, also was sozusagen wirklich auch sehr schön ist, dann hat man sozusagen wirklich eine, das kann man dann so über mehrere Etagen bespielen, aber wir haben auch eine viel größere Bühne, also die würde ich mal sagen, ist mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so groß wie im Haller Globetheater, und vor allem sie hat wunderbare Sichtlinien, was ja das große Problem im Haller Globetheater war, dass man eigentlich von sehr vielen Plätzen aus nicht wirklich gut gesehen hat. Also so, das ist mit Sicherheit dann einfach ein ganz, ganz großer Fortschritt.
Und dann ist natürlich eine andere Frage, spielte vielleicht auch die Treppe vor allem St. Michael eine gewisse Rolle, weil es ist ja eigentlich die Umkehrung, wenn man es so betrachtet.
Ja, da sind wir ja erst später drauf gekommen, aber das stimmt. Also so bei den Griechen gab es immer das große Amphitheater, ja, wo die Zuschauer sozusagen wie auf so einer großen Treppe saßen und hinabgeblickt haben auf die Szene. Und bei uns ist es gerade andersrum. Da sitzen die Zuschauer auf der Szene und gucken auf diese Treppe. Also so, also das ist wirklich so eine große Bühne, das Amphitheater, und das Odeon, die kleinere antike Bühne, sozusagen die Studiobühne, ist jetzt dann bei uns eben auch ein Odeon. Und was das irre ist und wirklich echt verrückt ist, wie sich das dann doch über 2,5 Jahrtausende dann wieder erhält, ist, dass die Programmatik, die wir für die große Treppe entwickelt haben, nämlich die Haupt- und Staatsaktion, ja, also das große, ehrwürdige Theater, war bei den Griechen genauso, im Amphitheater und im Odeon waren sozusagen die kleineren Formate, das Volkstheater, sage ich mal, so die multimedialen Ereignisse und Crossover, so hat man es bei den Griechen nicht genannt, aber es war so.
Und schließlich bleibt natürlich die Frage nach den Kosten von dem Ganzen. Ne? Also es war schon zu lesen, es sollen um die 5 bis 6 Millionen Euro kosten. Das Ganze, es wirkt auch ein bisschen größer jetzt als das Globetheater, aber das kann natürlich auf den Bildern, die man bisher sehen konnte, das kann natürlich auch täuschen. Und wo soll es hinkommen? Also die zwei Fragen wären noch da, Kosten und Standort, genauer Standort.
Also es ist nicht sehr viel größer als das Haller Globetheater, ist sogar, glaube ich, einen Meter flacher und, glaube ich, 1 Meter oder 1,5 Meter so ein bisschen breiter. Gebaut werden soll es unmittelbar neben dem jetzigen Globe, damit halt in der Bauphase dann auch zumindest abends dann noch gespielt werden kann. Und zwar, wenn man drauf guckt, links daneben, also zwischen Kinderspielplatz und jetzt im Globe. Und die Kosten 5 bis 6 Millionen, also ich bin echt kein Bauherr und auch kein Architekt, und also die Zahl steht im Raum und dann wird sie schon stimmen.
Gibt es da schon Ideen, wie man es finanzieren wird?
Naja, wir haben ja jetzt so im Kuratorium gab es einen Grundsatzbeschluss, also dass der geschäftsführende Vorstand und die Intendanz, sprich der Herr Pellgrim und ich, uns aufmachen, Sponsoren zu suchen. Das wird nicht reichen. Und vielleicht werden, also wir werden mit Sicherheit auch versuchen, vom Land was zu bekommen und letztlich auch von der Stadt. Ja.
Und dann stellen sich auch noch die Fragen nach den Materialien. Also was man sehen konnte, war, dass es ein Glasfoyer geben soll, also ein verglastes Foyer. Und das, was für anderes Material wird für den Theaterneubau, dann benutzt auch wieder Holz?
Ja, da gibt es so verschiedene Varianten jetzt. Also das ist auch noch nicht so ganz entschieden. Also was sicherlich ist, dass viel Glas ist. Sprich Transparenz, ja, Durchsichtigkeit. Freilicht, ja, Licht durchflutet. Und das andere ist, es gibt sozusagen mit so einer Steinfassade, aber es gibt auch die Möglichkeit mit Holz. Ich kann das gar nicht sagen. Also so, ich finde beide Lösungen irgendwie echt schön. Also, oder vielleicht wird es auch eine Kombination.
Rechnen wir jetzt natürlich mal nicht damit irgendwo, dass das gute Stück nächste oder übernächste Saison stehen wird. 2018 war, glaube ich, das Jahr, das jetzt mal im Raum stand. Bedeutet das, dass das Globe-Theater nochmal verlängert werden muss von seiner
Nutzungsberechtigung? Ja, es gibt einen Kuratoriumsbeschluss. Also so die Intendanz und den Vorstand ermächtigt im Gemeinderat eine Verlängerung des Globe-Theaters um 2 Jahre. Also bis jetzt läuft die Betriebsgenehmigung ja Ende 2016 aus, um 2 Jahre zu verlängern. Die Statiker und die Architekten sind alle der Meinung, dass geht auch noch, 2 Jahre hält das Globe-Theater noch durch, aber dann ist es sozusagen auch leider Gottes, weil es ein tolles Theater ist oder vielleicht auch Gott sei Dank, weil das neue Theater noch toller wird, dann auch weitgehend hinüber.
Das war Ralf Norawa im Gespräch mit dem Intendanten der Freilichtspiele Schwäbisch Hall, Christoph Biermeier, über den Neubau des Haller Globe-Theaters. Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Mona Weibrecht, Melissa Eckstein, Philipp Almasi, Ralf Norawa und Miro Ruff. Alle Meldungen sowie Beiträge gibt's zum Nachlesen und zum Nachhören auf störfunk.de.